Ja, salonfähig. Ich begrüße heute bei mir zu Hause Konstanze Görres-Ode, ist die Präsidentin des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts. Sie ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder, habe ich gelesen. Sie ist parteilos und wohnt zeitweise in Hamburg. Sagen Sie mal, Frau Görres-Ode, was ist denn eigentlich ein Oberlandesgericht? Was macht das? Was tut das?
Ja, ein Oberlandesgericht entscheidet Rechtsstreitigkeiten und zwar immer in der zweiten Instanz. Ganz, ganz selten auch in der ersten Instanz. Also bevor wir etwas entscheiden, hat schon ein Landgericht entschieden über den Rechtsstreit. Allerdings in Strafsachen gibt es Staatsschutzsachen und Staatsschutzsachen werden bei uns in erster Instanz verhandelt. Die letzte hatten wir vor 12 Jahren. Wir werden jetzt aber demnächst eine Staatsschutzsache erhalten.
Was könnte das sein?
Also das sind die Sachen, in denen die Bundesanwältin anklagt. Und hier geht es um, das darf man glaube ich auch schon sagen, geht es um im Grunde die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Es geht um Al-Qaida, also es ist höchst brisant. Ich habe die Anklage noch nicht gelesen, aber wir sind alle sehr gespannt.
Und ein Landesverfassungsgericht, also die Diskussion, die gerade stattfindet, würde, wenn ich das richtig verstehe, über dem Oberlandesgericht stehen?
Nein, das entscheidet ganz andere Dinge. Also das Bundesverfassungsgericht, kann man sagen, steht über, wenn Sie die Formulierung gerne wollen, schon, weil Rechtsstreitigkeiten, die mal am Oberlandesgericht entschieden sind, könnten, wenn sie nicht noch zum Bundesgerichtshof gehen, auch vom Bundesverfassungsgericht entschieden werden, wenn zum Beispiel ein Mensch sich in seinen Rechten verletzt fühlt. Das führt ja zu weit, darüber sehr viele Ausführungen zu machen. Ein Landesverfassungsrecht beschäftigt sich mit Streitigkeiten von Landesorganen. Also häufig geht es um Wahlanfechtung, wenn ich jetzt mal an Hamburg denke. Also es geht mehr um Dinge, die vorher noch nicht an anderen Gerichten verhandelt worden sind. Der Gesetzgeber hat dem Verfassungsgericht bestimmte Aufgaben zugewiesen, die in allen anderen Ländern ja von den Landesverfassungsgerichten entschieden werden. Nur Schleswig-Holstein ist das letzte Land, was noch kein Verfassungsgericht hat. Ich persönlich habe wirklich mich sehr dafür eingesetzt, dass Schleswig-Holstein endlich ein Landesverfassungsgericht erhält. Früher wurden diese Rechtsstreitigkeiten vom Bundesverfassungsgericht mit erledigt. Und natürlich, wie Sie sich vorstellen können, kämpfe ich für Schleswig. Wir haben die besten Räume, wir haben auch eine schöne Umgebung. Wir sind die Gerichtshauptstadt. Aber die Lübecker haben das noch nicht so ganz eingesehen, reden immer über lübsches Recht und all diese Dinge und meinen, dass deswegen es nach Lübeck muss. Das ist aber falsch. Also Schleswig ist die Gerichtsstadt schlechthin. Wissen Sie, das ist auch für Schleswig ganz wichtig. Schleswig ist ja viel genommen worden. Die Bundeswehr ist nicht mehr in Schleswig. Die Wirtschaft kann man da auch kaum sehen. Die hat sich da auch verkrümelt. Viele sind in Büdelsdorf. Woran das liegt, darüber will ich nicht spekulieren. Und so genau weiß ich das auch nicht. Schleswig braucht Belebung auch durch unsere Gerichte, so klein sie sind. Das Landesverfassungsgericht ist ja ein Gericht, das wirklich nur, da sind 8 Richter. Die treten nur zusammen, wenn jetzt ein Rechtsstreit anhängig ist. Die haben normalerweise ganz andere Dinge zu tun. Es sind übrigens nicht Berufsrichter unbedingt. Es müssen Menschen sein, die 2 juristische Staatsexamen haben. Also, und dann braucht man nur eine kleine Geschäftsstelle. Also es wird nicht voluminös. Aber es ist doch schön, wenn man sagen kann, auch das Landesverfassungsgericht liegt in Schleswig.
Aber bislang, wenn ich Sie richtig verstanden habe, sind Sie die oberste Richterin des Landes Schleswig-Holstein. Ist das so? Kann man das so sagen?
Das kann man sagen, jedenfalls der ordentlichen Gerichtsbarkeit.
Nun leben wir ja eigentlich in einer Gesellschaft, die mehr so von Männern geprägt ist. Ich habe Sie kennenlernen dürfen beim Empfang des Ministerpräsidenten zu Schleswig-Holstein in Schleswig. Und da waren Sie so ein bunter Vogel inmitten einer grau gekleideten Männergesellschaft, wenn ich das mal so sagen darf. Und Sie schreiben selbst, es ist für Männer immer noch furchtbar, wenn Frauen aufsteigen. Ist das so?
Ich habe diesen Aufsatz vor 1992 geschrieben, vor 15 Jahren schon, aber wissen Sie es? Nein, furchtbar ist es für Männer nicht mehr. Also Sie haben sich doch inzwischen daran gewöhnt, dass Frauen auch nun mal höhere Positionen haben, aber es ist doch immer wieder interessant, weil Männer natürlich auch diese hohen Positionen lieben und sie geben doch nicht so gerne von dieser Macht ab. Das ist einfach, ist immer noch so. Sie reden zwar, oh, schön, wenn Frauen da sind, vor allen Dingen, wenn diese Männer sagen das häufig, wenn sie pensioniert sind. Ich war gestern gerade auf dem Abschiedsfest für den Oberlandesgerichtspräsidenten in Hamburg. Und da trat ein früherer Vizepräsident des Oberlandesgerichts auf mich zu und sagte, ach Frau Görsow, das ist doch so wunderbar, wenn die Frauen also diese Position haben. Hier in Hamburg müsste doch auch mal eine Frau jetzt Präsidentin werden. Und dieser Mann, eben dieser Mann, hat vor Jahren, als ich Präsidentin des Landgerichts Itzehoe wurde, ich weiß nicht, ob Sie meine Lebenslauf kennen, ich war ja 1989, wurde ich die erste Landgerichtspräsidentin der Bundesrepublik Deutschland. Ich sage das immer etwas ironisch, weil man sich ja wirklich wundern muss, dass ich damals die erste war. Wir hatten immerhin schon 1989, Sie haben tausende von Juristinnen und da muss ich nun die erste sein. Es hat auch erst keiner geglaubt, aber man hat es dann rausgefunden, ich war es. Kurz danach wurden viel mehr, es gibt wirklich ganz viele Präsidentinnen heute. Jedenfalls sagte dieser Mann damals, das weiß ich ganz genau, naja, sie wird ja wohl wegen der Quote dahin gekommen sein. Dieser Mann, der jetzt natürlich sich freut, wenn die Frauen Karriere machen. Nur, das ist so ein kleines Beispiel. Oder ich habe da, das kommt auch in diesem Aufsatz drin vor, dieses Erlebnis fand ich wirklich wahnsinnig witzig. Ich stehe mit 5 Präsidentin zusammen und einer fragt mich, ja, Sie sind jetzt also Präsidentin des Landgerichts Itzehoe? Und da sage ich, ja, ich bin jetzt Präsident des Landgerichts. Oh, sagt er, meine Frau war da auch mal Richterin, dann hätte sie das ja auch werden können. Also dieser Mann hat gar nicht gemerkt, was er sagt, aber ich fand es doch auch wieder sehr komisch. Inzwischen bin ich wirklich so gealtert, dass ich sagen kann, ich bin so entspannt und kann darüber auch wieder lächeln. Und es ist allerdings, da ist so eine Seite, viele Männer haben auch ein bisschen Angst davor, dass die Frauen jetzt doch so nach der Macht greifen. Und vielleicht haben Sie mal den Professor Pfeiffer gehört aus Niedersachsen, war auch dort mal Justizminister. Der hat ja durch Untersuchung festgestellt, dass die Mädchen viel fleißiger sind und deswegen auch viel bessere Schulabschlüsse haben und die Jungs immer weiter zurückkommen. Das liegt häufig an Computerspielen, weil viele sich auch nur noch mit dem beschäftigen. Das fand ich hochinteressant. Dazu hat er noch viel mehr gesagt. Aber er sagt jedenfalls, die Frauen sind sehr am Kommen. Ich kann Ihnen sagen, bei der Einstellung von Richterinnen und Richtern ist es also ungefähr 50-50.
Führen denn Frauen anders als Männer und wenn ja, wie?
Ja, also so grundsätzlich zu sagen, traue ich mich nicht so ganz. Aber ich würde mal Folgendes sagen, für mich stand, ich finde es einfach besser, wenn ich von mir rede, für mich stand immer, und das hat sich jetzt für mich die ganzen Jahre herauskristallisiert und ich wage es jetzt auch kühn zu sagen, für mich steht immer der Mensch im Mittelpunkt und nicht irgendwelche Kosten-Leistungsrechnungen, die wichtig sind. Also die harten Themen sind ganz wichtig an so einem Gericht. Es muss ja laufen, es muss gut organisiert sein und so. Aber häufig haben wir bei unserer Modernisierung, die ich übrigens sehr unterstütze und auch sehr betreibe, da wird häufig der Mensch, der wird plötzlich vergessen. Und da bin ich so, das ist mein Thema geworden. Also mein Thema ist der Mensch. Und da glaube ich schon, dass wir Frauen da mehr drauf, darauf mehr hin erzogen sind.
Reden Sie da mehr von den Weisungsbefugten oder reden Sie mehr von denen, mit denen Sie vor Gericht zu tun haben, sprich der Angeklagte? Ach so. Oder?
Alle. Mhm. Also wenn ich den jungen Richtern einen Tipp gebe, dann sage ich, und Richterinnen einen Tipp gebe, sage ich immer, hier wir in Schleswig-Holstein, damit es so ein bisschen auch eine Unterstützung kriegt, sage ich immer, wir legen sehr großen Wert darauf, dass sie merken, dass Menschen, die vor Gericht stehen, alle in Not sind. Die Anwälte natürlich nicht, aber die Menschen, die vor Gericht erscheinen, auch wenn sie Kläger sind und siegesgewiss sich fühlen, auch die sind nicht, etwa Menschen, die da so entspannt hinkommen, sondern die gucken sich die Richter genau an. Die sind in Not, ob sie Angst haben, das will ich nicht behaupten. Und auch, wichtig ist es auch, die Kommunikation und die Zusammenarbeit mit den Menschen im Gericht ist auch ganz wichtig für jeden Einzelnen. Und da bin ich nicht etwa, kann nicht von mir behaupten, dass ich da so super toll in jedem Fall bin, weil sie gar nicht alle mitnehmen können. Verstehen Sie, ein Mensch, der uns mal so Führungsseminare, in Führungsseminaren, habe ich mal gelernt, dass man im Grunde genommen immer nur 6 Menschen intensiv führen kann. Also nur 6 und das geht gar nicht bei mir. Ich habe viel mehr, bei denen ich das Gefühl habe, sie möchten auch gerne von mir was hören. Sie möchten nicht etwa sagen, sie müssen es so und so machen, aber sie möchten gerne, dass ich sie lobe. Sie möchten alles Mögliche. Ich habe ja jetzt ein Buch geschrieben über goldene Führungsregeln in 40 Minuten, aber das ist noch nicht erschienen. Das liegt noch bei dem Verleger, der eigentlich begeistert war, aber ob es jemals rauskommt, weiß ich nicht. Wenn es nicht rauskommt, Herr Wester, werde ich das Buch selber verlegen. Oder, ne? Und werde das auch so mal ab und zu Menschen zuschicken, von denen ich denke, sie könnten da vielleicht doch noch was lernen. Das ist so.
Wie groß ist denn eigentlich Ihr Apparat in Schleswig?
Also Schleswig selber hat circa 60 Richter und ungefähr die gleichen Servicekräfte nochmal dazu. Aber das Oberlandesgericht steht ja nicht nur für sich. Also meine Aufgabe ist auch, ich habe es mit 6 Präsidenten zu tun, 4 Landgerichtspräsidenten, 2 Amtsgerichtspräsidenten und auch letztlich mit 24 Amtsgerichten. Also ist nicht etwa so, dass ich mich da täglich drum kümmere, aber ich besuche sie, ich spreche mit dem Direktor oder der Direktorin und mit den Richtern und mit dem Personalrat, so geht das dann. Also man ist nicht nur da hier in Schleswig, sondern man fährt auch herum und bespricht mit den Menschen auch ihre Sorgen oder auch hört sich die Kritik an und versucht zu helfen, was man oft nicht kann. Aber ich habe ja auch in meinem Leben gelernt, häufig ist es auch so, dass Menschen einfach das mal sagen wollen. Sie wissen oft, dass man vieles gar nicht ändern kann, aber sie möchten es einfach mal der Präsidentin sagen, wissen Sie was, so, ich finde, das ist so alles ganz unmöglich. Und wenn man es ihnen erklärt, und das soll man nicht gleich frühzeitig machen, sondern erst später, sondern erst mal sich die Sorgen anhören, dann ist der andere Mensch schon, sieht das dann auch ein und es sitzt aber plötzlich viel entspannter da. Ich glaube, das ist ein allgemein menschliches Phänomen.
Frau Gorsude, Sie haben 1962 in Hamburg Abitur gemacht. Mhm. Und danach haben Sie unter anderem auch in Berlin studiert. Das müsste dann so gewesen sein, so in den Vor-68ern, sage ich mal.
Das war 63, 64 im Winter.
Mhm. Wo waren Sie 68?
68 war ich verheiratet und hatte ein Kind und habe nur gelernt und gearbeitet. Und ich war aber in Hamburg. 68 hatte ich schon mein erstes Staatsexamen und war Referendarin. Aber ich war auch auf dieser Demonstration gegen Springer, aber mehr so als Zuschauer und also nicht als jemand, der Steine wirft, aber doch als sehr sympathisierend mit den Demonstranten. Aber ich selber bin nicht so ein Mensch, der so auch der Gewalttätigkeit irgendwie so nahe steht. Ich habe mir das angeguckt und war doch ein bisschen deprimiert, wie da die Steine dann doch auf diese Polizisten geworfen wurden. Das hat mich zutiefst berührt, das muss ich wirklich sagen. Und wir gingen dann wieder nach Hause, mein Mann und ich, und haben uns wirklich lange darüber unterhalten, dass es so irgendwie auch nicht geht. So, mit dieser körperlichen Gewalt.
Gehören Sie denn eigentlich eher, wenn wir schon bei dem Thema sind, zu den Leuten, die sagen, die Ex-Terroristen wie Christian Klar sollen sich entschuldigen beim Staat?
Diese Debatte um die Begnadigung, also man fragt sonst auch nie, wenn man jemanden begnadigt, ob der sich nun mal entschuldigt bei den Opfern. Das Einzige, also ich würde sie begnadigen. Gut, ich habe darüber nichts zu entscheiden. Aber ich verstehe, dass die Kinder dieser Opfer so gerne wissen möchten, wie sich das abgespielt hat. Ich habe im nahen Verwandtenkreis erlebt, dass ein Mann seine Frau umbrachte und sich dann selber. Das waren nicht meine Verwandten, das waren die Verwandten meines Mannes. Und da wollten die Eltern dieser Frau immer wissen, ja, wie ist sie denn umgekommen? Hat er erst von vorne geschossen oder von... Die wollten es sich wirklich vorstellen können. Ich glaube, um irgendwie Frieden dann auch zu schließen oder um es einmal mal so, um nicht diese Frage immer offen zu haben. Und da kann ich gut verstehen, dass so ein Buback-Sohn sagt, ach Mensch, nur erzähl doch mal. Nun hat er aber herausgefunden, dass der klar überhaupt nicht bei dem Buback-Mord anwesend war und hat jetzt auch gesagt, na, sollten wir ihn doch begnadigen.
Glauben Sie denn, dass der Frieden für die Angehörigen im Detailwissen zu finden ist?
Das weiß ich nicht. Ich glaube es auch fast nicht, aber ich kann ihren Wunsch irgendwie verstehen. Und dieser, wir können uns ja schwer auch in Menschen reinversetzen, die solche Schicksale haben. Die sind ja extrem und sind uns glücklicherweise ja nicht passiert. Aber ja, die Frage kann ich nicht so mit Ja beantworten unbedingt.
Fahren wir zurück zu Ihrer eigenen Geschichte. Sie haben ja, wie Sie vorhin selbst sagten, sehr schnell Karriere gemacht, waren dann Richterin in einem Amtsgericht in Hamburg, im Oberlandesgericht in Hamburg auch, in Itzehoe, dann wieder in Hamburg und sind seit 2002 eben Präsidenten des Oberlandesgerichtes Schleswig-Holstein. Ist die Provinz eigentlich aushaltbar für jemand, der sich so viel in Städten rumgetrieben hat?
Ja, also ich finde es ganz toll, in Schleswig-Holstein Präsidentin zu sein. Das muss ich Ihnen sagen. Und das ist ohne Wenn und Aber. Die Richter sind etwas zufriedener als die Hamburger Richter. Ich war ja Präsidentin des Landgerichts in Hamburg und habe wirklich diesen Vergleich. Sie sind sehr arbeitsam und sie haben offenbar sind nicht so angestrengt durch die Umwelt. Wenn Sie in Hamburg aus dem Gericht treten, braust der Verkehr. Sie steigen in eine U-Bahn, sie sind immer von Menschen umgeben, es ist laut. Also ich habe versucht, so Erklärungen zu finden, die sind vielleicht alle völlig banal und falsch, aber ich habe immer überlegt, warum die Hamburger Richter im Prinzip viel lamoyanter sind als die Schleswig-Holsteiner. Und deswegen arbeite ich wahnsinnig gerne in Schleswig-Holstein. Also es ist nicht etwa so, dass die hier so gehorsam, der Verwaltung gehorsam sind, das kann man überhaupt nicht sagen. Man hat auch schöne Auseinandersetzungen. Hatte ich heute Morgen auch wieder, weil ich so gerne so eine Sache verwirklichen will, die ich gut finde. Und dann gibt es doch sehr viel Widerrede, aber das hält sich alles so im ganz normalen Rahmen und macht Spaß, auch dann so zu diskutieren. Das geht nicht so an die Substanz, sondern man sagt seine Meinung und man... Aber vielleicht habe ich auch Glück gehabt, vielleicht ist es... Ich kann es Ihnen einfach nicht sagen, warum ich dieses Gefühl habe.
Ja, aber nun reden Sie ja ausschließlich vom Arbeitsplatz.
Ja, vom
Arbeitsplatz.
Was sagt
der Mensch, Constanze Görres-Rode, dazu? Also siehe Kulturprogramm, siehe Lebensqualität.
Ja.
Nun haben Sie auch erzählt, dass Sie am Wochenende in Hamburg leben und sich damit natürlich auch das wieder alles holen, was Sie in der Woche vermissen.
So ist es.
Aber ansonsten fehlt Ihnen da draußen nichts in Schleswig.
Also von Montag bis Freitag fehlt mir nichts in Schleswig. Aber es ist hochinteressant. Ich muss freitags unbedingt nach Hamburg. Nun habe ich da auch mein soziales Umfeld. Bin auch neuerdings zum zweiten Mal Großmutter und meine Tochter, mein Schwiegersohn mit Kind wohnen direkt um die Ecke. Wirklich 200 Meter in Hamburg um die Ecke. Ist wunderschön. Ich will sagen, das ist natürlich das kulturelle Angebot in Hamburg, ist einfach so wahnsinnig toll. Und ich nutze es sogar. Also ich gehöre nicht zu denjenigen, die sagen, ich brauche es nur als Angebot, ich muss es gar nicht nutzen. Obgleich das übrigens auch ein ernstzunehmender Gesichtspunkt ist, zu sagen, man möchte in der Großstadt wohnen, um möglicherweise ein Kulturprogramm zu nutzen. Ja, und das ist einfach mein soziales Umfeld, deswegen bin ich in Hamburg so gerne. Und Schleswig ist natürlich als Kleinstadt auch manchmal ein bisschen mühsam, was jetzt die Freizeitaktivitäten angeht. Und ich habe mir da auch nicht so ein großes soziales Umfeld aufgebaut. Man könnte ja auch sagen, wenn man jetzt noch jünger wäre, würde man vielleicht nach Schleswig gezogen sein. Ich weiß, ich sollte mal 1992 schon Präsidentin des Oberlandesgerichts werden. Das wollte der damalige Minister, ist auch kein Geheimnis. Und da sagte mein Mann, ach, dann ziehen wir doch dahin, dann kaufen wir ein schönes Boot und dann fahren wir immer die Schleier rauf und runter. Und da habe ich gesagt, das will ich auf gar keinen Fall. Ich wollte übrigens da auch noch nicht Präsidentin werden, weil ich mir das noch nicht zugetraut habe. Ich glaube, darin unterscheiden sich auch Männer und Frauen. Als meine Richter in Itzehoe hörten, dass man mir dieses Angebot gemacht hat, haben sie alle gewettet, dass ich auf jeden Fall nach Schleswig gehe und haben mir nicht geglaubt. Ich habe gesagt, ich gehe nicht nach Schleswig, ich bleibe hier in Itzehoe, ich liebe das hier, ich bin hier, habe übrigens da auch diese Kulturveranstaltung damals aufgebaut. Es hat mir wirklich kein Richter geglaubt, nur mein persönlicher Referent hat gesagt, also wenn sie sagt, sie geht nicht, dann geht sie auch nicht. Und ich bin ja dann nicht nach Schleswig gegangen, weil mir das einfach noch zu anspruchsvoll schien.
Darf ich es übersetzen? Heißt das mit anderen Worten, dass Sie glauben, dass ein Mann eher seine eigenen Grenzen nicht gesehen hätte in dieser Situation?
Ach, das ist ja nur eine Seite. Das war jetzt meine Idee. Ich glaube, dass Männer doch schneller zugreifen, wenn sich ihnen sowas Tolles bietet.
Nennt sich das dann gesellschaftlich Wagemut?
Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Das ist einfach auch ein Bedürfnis, doch an der Spitze der Macht zu stehen. Die ist stärker bei Männern. Ich sage es wirklich mit großen Vorbehalten. Ich glaube, viele Frauen gucken doch erstmal, fühle ich mich da wohl, bin ich dem gewachsen? Und kann ich das dann wirklich so, wie ich es auch ausfüllen möchte? Und diese Fragestellung erlebe ich nicht unbedingt bei Männern so. Aber das ist immer zu schwarz und weiß, das möchte ich nochmal ganz deutlich sagen. Ich denke auch, es gibt auch viele Männer, die vielleicht ebenso sich mit diesen Gedanken tragen. Nur Männer überwinden dann auch leichter ihre Angst. Sie sagen, nee, und wer weiß, ob ich diese Chance nochmal kriege. Und das ist doch so toll. Und dann ist man da an der Spitze OLG-Präsident und irgendwie lernt man das noch. Wissen Sie, bevor ich Präsident des Landgerichts Itzehoe wurde, war ich ja Richterin am Oberlandesgericht. Und ich hatte wenig Verwaltungserfahrung. Da habe ich erstmal einen Freund gefragt, meinst du, dass ich das kann? Der sagte, immer. Der war Landgerichtspräsident in Hamburg. Es stellte sich nachher heraus, dass mein Vorgänger war, dann als ich wieder nach Hamburg ging. Und der sagte immer, das kannst du immer, ganz bestimmt, du brauchst gar keine Sorge zu haben. Und dann hatte ich mir überlegt, ich mache so gerne mit Menschen arbeiten. Also ehrlich gestanden, ich mache auch gerne bestimmten Einfluss nehmen auf Atmosphäre, so ist es. Und ich arbeite auch gerne als Richterin. Das ist natürlich jetzt sehr reduziert, aber ich mochte auch wahnsinnig gerne Richterin sein und dachte dann auch, irgendwie passt es gut, dass ich dann nicht nur Richterin bin. Ich wollte nicht immer nur Richterin sein. Ich habe früher neben meinem Richterinnen-Dasein war ich auch Arbeitsgemeinschaftsleiterin. Als ich am Oberlandesgericht war, habe ich noch die Referendarabteilung mitgeleitet mit einem Kollegen. Also ich habe auch immer gesehen, dass ich nicht nur richterlich tätig war.
Was bedeutet denn Macht für Sie? Macht kann ja nicht bedeuten, die Macht über 60 Richter und 60 Mitarbeiter. Nein. Das ist ja mehr.
Also über die Richter hat man sowieso keine Macht, weil die ja unabhängig sind und sie haben eine Aufgabe und sie haben die Kompetenz und sie haben auch die Verantwortung. Das ist ja ganz selten in Bereichen so ausgeprägt wie bei Richtern. Vielleicht noch beim Chefarzt, aber so wie das bei Richtern ist, dass sie wirklich dann auch allein und verantwortlich sind, das ist ja ganz selten. Also da ist mit Machtausübung wenig, auch im nichtrichterlichen Dienst nicht. Ich glaube, bei mir ist es folgendermaßen. Ich habe schon häufig erlebt, dass Menschen, die meine Vorgesetzten waren, auch in Hamburg, als ich noch Amtsrichterin war, ich war manchmal so enttäuscht, wie die mit Menschen umgegangen sind, auch mit mir. Ich habe das immer so verdeckt, aber habe gedacht, dass manches darf einfach so nicht sein. Und die hatten natürlich die Macht und die haben übrigens manchmal gar nicht gemerkt, wie sie handeln. Aber da habe ich gedacht, ich möchte gerne an der Position sein. Also Einfluss nehmen. Macht klingt ja häufig auch so ein bisschen zur Gewalt hin. Damit hat es für mich überhaupt nichts zu tun. Macht heißt für mich dann doch, das durchzusetzen, was ich auch, was ich einfach für richtig halte. Klar.
Können Sie das konkretisieren? Also was es in der Rechtsprechung bedeutet?
In der Rechtsprechung gar nicht. Also in der Rechtsprechung ist es ja so.
Reden Sie von Kultur oder wovon?
Nein, ich rede einfach von einer, auch von der Verwaltung. Also wie gesagt, bei den Richtern haben Sie ja gar nichts, da haben Sie gar keinen Einfluss zu nehmen. Aber Sie können Einfluss nehmen, wie Sie etwas organisieren an einem Gericht. Ja, also in welchem, ob Sie größere Einheiten organisieren oder kleinere Einheiten. Sie können, ja, es gibt so viele Dinge. Also da, wo man auch gerne möchte, oder wie gestaltet man das Verhältnis zum Ministerium? Das ist ja ein heißes Thema bei uns. Sie stehen ja zwischen Baum und Borke, weil Sie einerseits sind Sie, wären Sie von Weisungen des Ministeriums abhängig als Verwaltungsperson. Andererseits sind Sie aber auch Richterin. Da kann überhaupt keiner reinreden. Und da fand ich es immer ganz schön, selber entscheiden zu können. Und das nenne ich jetzt meine Form von Machtausübung, wie ich dieses Verhältnis gestalte. Und nicht immer so in der Abwehr wie Richter und ihr da, sondern mal gucken, wie ich mit dem Ministerium auch bestimmte Projekte auch gemeinsam und vernünftig, für alle vernünftig durchsetzen kann.
Aber dann wäre der Schritt zur Justizministerin ja sehr, sehr nah und sehr direkt.
Nee, auch da sind Sie ja abhängig von der Politik. Das ist ja ganz furchtbar.
Sie wissen, ja. Warum ich das sage. Also Sie waren ja im Kompetenzteam vom Oppositionsführer in Hamburg von dem Miro. Und bei Neumann sind Sie nicht mehr im
Kompetenzteam.
Neumann sind Sie nicht mehr im Kompetenzteam.
Nein, der weiß auch ganz genau, dass ich das auf gar keinen Fall will. Es war auch schon mit Miro so. Dem hatte ich ja zunächst sehr widerstanden. Habe gesagt, Miro, ich möchte das einfach nicht. Sie sind als Präsidentin wirklich unabhängiger als Justizministerin. Senatorin heißt es ja in Hamburg. Und ich wollte es auf gar keinen Fall, aber ich habe mich dann überreden lassen. Dazu müssen Sie wissen, ich bin zwar nicht in der Partei, aber ich stehe der SPD nahe. Ich finde es auch gut, dass ich nicht in der Partei bin. Wenn Sie solche Posten haben, also Präsident oder Präsidentin, halte ich das manchmal für besser, nicht in der Partei zu sein. Sie bewahren sich so ihre Unabhängigkeit. Ich hatte einen Senator, eine Senatorin, ich will das jetzt nicht sagen, wer das war, die hat mal zu mir gesagt, hat sie zu uns Präsidenten gesagt, ja, wollen Sie denn, dass wir alle, dass die SPD die Wahl verliert? Es ging um einen ganz großen Konflikt, den wir hatten. Und da habe ich so gedacht, Constanze, damit hast du nichts zu tun. Also, Sie sind, wie gesagt, abhängiger als Senatoren und außerdem dieses politische Geschäft, das ist auch nichts für mich. Ich habe es dann für Miro gemacht, wie gesagt, weil auch ein bisschen aus Dankbarkeit, weil die SPD mir ja im Grunde genommen haben auf mich aufmerksam gemacht. Da ist eine Frau, die kann das und deswegen sollten wir sie wählen oder sollten Sie sie wählen. Das ist schon, und da habe ich gedacht, da machst du mal mit, was interessant für mich war die Tatsache, dass ich immer meinte, ich könnte nicht staatstragend reden. Und das allerdings können Sie sich relativ bald angewöhnen. Die Fragen immer so zu beantworten, dass eigentlich das nichts ist, also dass man gar nichts gesagt hat, das lernt man ganz gut dabei. Im Übrigen sind alle Politiker gecoacht. Ich wurde auch gecoacht für einen Fernsehauftritt, der dann allerdings nicht stattfand, weil Justitia im politischen Wahlkampf überhaupt keine Rolle spielt.
Das heißt, mit anderen Worten, hätte Miro die Wahl gewonnen, hätten Sie abgelehnt, Senatorin zu werden?
Ja. Nein, das war aber, es war erstmal gar nicht zu gewinnen. Also das konnte man mal hundertprozentig sagen. Aber sagen wir mal, oder 99, aber dieses 1% wäre es ja auch so gewesen, da wären mehrere aus dem Kompetenzteam dann nicht, hätten diesen Posten nicht übernommen, weil Das Beste, was dabei herausgekommen wäre, wäre ja eine Koalition. Und da wollen die anderen ja auch immer was haben. Und die meisten nehmen ja dann Justiz, weil keiner das will. Also es war ziemlich klar, wobei man natürlich nie weiß, das muss man dann auch wieder zugeben, ob man nicht plötzlich in einem Rausch, den kriegt man übrigens, wenn man in der Politik ist, sie kriegen ein wenig den Rausch, weil immerzu Leute was von ihnen wollen, sie sind immer im Mittelpunkt. Ich habe das selbst in einem Moment mal gespürt und habe gemerkt, welche Verführung auch in diesem Rausch liegt. Die Abschlussveranstaltung war mit Gerhard Schröder einen Tag vor der Wahl oder zwei Tage. Und wir Kompetenzteamler sollten noch im CCH vor 2000 jubelnden Menschen jeder irgendwie 3 Minuten reden. Da hatte ich mir auch was Nettes ausgedacht. Und es hat mich richtig so, ich war overwhelmed. Ich habe irgendwie stand da und habe wie so eine, wirklich so eine Lauthalspolitikerin da irgendwelche Sätze von mir gegeben. Da war ich ziemlich erstaunt. Sie waren, stimmten so, aber sie waren auch kess. Und ich dachte, das hätte ich von mir nie erwartet. Schnitt, jetzt ist die Veranstaltung zu Ende. Ich hatte mich an sich verabredet hinterher, aber ich traf die Leute dann gar nicht, weil die strömten ja alle raus und wir hatten uns irgendwie nicht richtig verabredet. Ich setzte mich in mein Auto und fuhr, wollte nach Hause fahren, war irgendwie ein bisschen deprimiert, dachte, ja, guck mal, jetzt nach diesem Rausch sitzt du hier in deinem Auto. Dann rief ich allerdings meine Tochter an, die erreichte ich. Auf Handy sagte, du Mama, wir sitzen hier alle, komm doch mal. Und nun fuhr ich dann dahin und dann haben wir uns wunderbar unterhalten und ich stand sozusagen auch wieder im Mittelpunkt. Das ist eine rasende Verführung. Für einen, der auch ein bisschen anfällig für solche Verführung ist. Im Übrigen glaube ich, dass man ohne diese Lust an diesem Öffentlichwerden, die Lust müssen sie haben, wenn sie in die Politik gehen. Und die haben auch, wenn sie sie mal durchgucken, haben sie die alle. Manche zeigen es mehr und manche weniger.
Haben Sie sich in der Rolle gefallen, als Sie da im CCH standen und geredet haben?
Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, fand ich das nicht so toll. Aber die Sätze stimmten, also ich konnte noch zu mir sagen, es ist in Ordnung. Aber ich habe mich manchmal angeguckt selber, während dieser 6,5 Wochen. Ich habe darüber einen kleinen Aufsatz geschrieben, der ist auch veröffentlicht worden dann. Also 6,5 Wochen als Mitglied in einem Kompetenzteam. Und ich beschreibe mich wirklich, dass ich manchmal so neben mir saß, mich so angeguckt habe, na Constanze, das ist ja wirklich interessant, was du von dir gibst. Das ist schon wahr. Das war wirklich hochinteressant für mich. Und wenn ich jünger gewesen wäre, könnte es sein, dass ich dem dann auch nachgegeben hätte. Unabhängig von meinen ganzen Dingen, die ich Ihnen sagte, dass ich das eigentlich nicht mein Ding ist. Ich wäre auch keine gute Politikerin geworden und ich hätte mir alles viel zu sehr zu Herzen genommen. Man wird zwar cooler so mit mehr Berufserfahrung, auch in meinem Amt, da werden Sie ja auch häufig sehr kritisiert und zwar nicht als Constanze Görres-Ode, sondern als die Verwaltung. Das ist einfach, also manchmal höchst erstaunlich, weil die Leute wissen müssen, dass man mit manchen Dingen überhaupt nichts zu tun hat und auch gar nichts dafür kann. Aber sie werden trotzdem da plötzlich mal so angegriffen. Aber das nehmen sie inzwischen ganz entspannt. Nur als Politikerin stehen sie ja häufig doch noch sehr in der öffentlichen Meinung und in der Medienmeinung. Und wissen Sie, Medienmeinung kann die Leute wirklich zerstören. Und eine schlechte Nachricht über einen, die möglicherweise gar nicht stimmt, die steht da und die bleibt. Dann nützt es auch nicht, wenn Sie nächsten Tag einen Widerruf in der Zeitung haben. Und ich glaube, da wäre ich auch nicht so die richtige Person.
Sie toben sich da lieber in Sachen Kultur aus.
So ist es und das ist viel schöner.
Und wenn man dann in Ihrer Biografie rumwühlt, dann findet man plötzlich ganz verrückte Geschichten wie Kultur und Justiz im Landgericht Itzehoe. Man findet Kultur und Justiz in Hamburg, Sie sind im Beirat der Jeduin Menuhin Live Music Now, Hamburg e.V. Stiftung, wenn ich das richtig sehe, im Vorstand des Literaturhauses e.V. Hamburg und machen diese Kulturreihe Justiz und Kultur in Schleswig. Mhm. Was ist das und warum machen Sie das?
Also ich glaube, dass ich ohne diese wunderbaren Reihen auch gar nicht irgendwie überlebt hätte. Das ist ein ganz wichtiger Teil von mir. Ich habe ja Jura eigentlich studiert, wie übrigens viele Juristen, muss man sagen, weil ich nicht wusste, was ich studieren sollte. Ich hätte lieber musische Dinge studiert. Meine Klavierlehrerin sagte immer, ich sollte Klavier studieren, aber ich wusste genau, dass wäre mal gerade zu einer Klavierlehrerin hätte es gereicht oder einer Musiklehrerin, sonst auf gar keinen Fall. Also das sage ich nicht etwa in irgendwie übertriebener kritischer Haltung, sondern es ist einfach so. Also Musik nicht. Ich habe früher gerne Klavierstunden gegeben, aber ich war nach jeder Stunde so erschöpft, weil ich so ehrgeizig war. Das hätte ich also auch nicht 20 Stunden in der Woche durchgehalten. Und Literaturwissenschaften, das habe ich mir alles im ersten Semester angehört, war nichts für mich. Sodass meine Mutter sagte, mit Jura kann man alles, und ich fing also an, Jura zu studieren. Hab aber nebenbei sehr viel gelesen, immer, aber wie gesagt, Belletristik. Und war von zu Hause aus natürlich wirklich auch immer viel mit Büchern befasst. Und meine Mutter nahm mich immer mit in die Richard-Demel-Gesellschaft in Hamburg. Die Richard-Demel-Gesellschaft hatte Lesungen im Richard-Demel-Haus. Das ist wiederum in der Richard-Demel-Straße in Blankenese. Ich bin in Blankenese groß geworden. Und da gingen wir immer hin. Das fand ich ja zu schön. Also die Dichter so hautnah. Und ich habe damals mir immer noch die Bücher signieren lassen, was ich heute überhaupt nicht mehr mache. Und ich werde nie vergessen, als ich neben Thomas Bernhard stand, und dann ihm auch dieses Buch zum Signieren gab, sagte ich zu ihm, man weiß ja nie, ob sie mal berühmt werden. Und meine Mutter stand wirklich und lachte und lachte. Also als Kind habe ich sehr viel, war ich in so, dann bin ich auch sehr viel in die Musikhalle früher gegangen. Also das war immer offenbar Teil meines Lebens, mit, der auch ganz wichtig für mich war. Ich sage immer, wenn ich mein Klavier nicht gehabt hätte, weiß ich auch gar nicht, was gewesen wäre. Das war manchmal bei uns zu Hause sehr schwierig. Meine Eltern waren geschieden, und zwar streitig geschieden. Und das ist für Kinder ja die Hölle. So, und als ich dann Richterin war, habe ich mich, gut, es hat wohl, war ich erst mal 12 Jahre nur in Tüllchen Richterin und war allerdings im Vorstand der Neuen Literarischen Gesellschaft. Die gab es früher noch, die hat sich nach, her wurde sie integriert und die gibt es nicht mehr, in das Literaturhaus Hamburg. Da war ich schon im Vorstand und eigentlich zufälligerweise reingekommen. Da ging ich nämlich auch immer, als ich dann Referendarin war und Richterin war, ging ich auch zu den Dichterlesungen, und irgendwann fragte mich mal einer auf der Mitgliederversammlung, wollen Sie nicht in den Vorstand? Sag ich, ja, wie kommen Sie darauf? Ja, Sie haben vorhin so interessante Fragen gestellt, und was sind Sie vom Beruf? Ich sage, ich bin Richterin. Tja, und da wurde ich da reingewählt. Also so kommt man zu sowas. Und dann hat der Präsident des Landgerichts Hamburg, der hatte plötzlich die Idee, man müsste irgendwie was Kulturelles in ein Gericht bringen. Und da hat er mich, also die Idee ist nicht von mir, sondern die ist von ihm, hat er mich sofort in diesen Kreis geholt, weil er wusste, ich kannte auch viele Schriftsteller, wissen, ich kannte Siegfried Unselt, wir sind bis zu seinem Tode, waren wir immer befreundet, dem Verleger des Surkamp Verlages, und ich kannte sehr viele Buchhändler, die kannten mich wiederum aus der Neuen Literarischen Gesellschaft, und ich habe schon damals dann Hochhuth und also alle möglichen Schriftsteller nach Hamburg geholt. Und als ich dann Präsident des Landgerichts Itzehoe war, habe ich dann überlegt, ja, wie machst du das hier? Und Geld haben wir gar nicht. Ich weiß gar nicht, wovon wir das in Hamburg damals bezahlt haben. Ich glaube, der Richterverein hat das damals bezahlt. Aber der Richterverein in Itzehoe war nicht so interessiert, jedenfalls zum damaligen Zeitpunkt, sodass ich da erstmal mit Bilderausstellungen angefangen habe. Nun muss ich sagen, die bildende Kunst ist die, die mir am fremdesten ist. Also Musik und Literatur bin ich groß geworden, und wir gingen auch immer in die Musikhalle, aber also Bilder sind für mich so schwer kalkulierbar. Also ich kann Ihnen nie sagen, ich kann Ihnen sagen, ich finde das Bild sehr schön und ich finde es auch genial oder ich finde es interessant, aber ich könnte nie sagen, das ist jetzt, das
ist. Nun kann ja Ihre Affinität zur Kultur kein Zufall sein. Ja. Also dann wären Sie auch zufällig mit einem Literaturwissenschaftler verheiratet, ja. mit Horst Ode. Sie haben selbst eine Ode an Ode geschrieben, ja. 1992, Reflexionen in Texten, Bilder von Menschen. Mhm. Sie sind, wie Sie selber sagen, nehmen wir das Beispiel CCH, wo Sie sich selber entdecken in neuen Rollen, in fantasiereichen neuen Rollen, die mit Ihrem Beruf als Richterin gar nichts zu tun haben. Was ist denn diese zweite Seele? Ist das eine Kunstseele oder ist es eine Mitteilungsseele? Ist
es also das Letztere, da bin ich noch nicht so drauf gekommen, könnte auch sein. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass Jura ist ja so eine ganz strenge Sache. Manchmal auch nur scheinbar schräg. Aber sie ist in erster Linie erstmal eine ganz klare Geschichte, mit der man sich auseinandersetzen muss. Man hat einen Sachverhalt, man hat ein Gesetz und jetzt muss man damit umgehen. Und ich sage ja immer, und ihr Lieben und die Menschen, die stehen nun im Mittelpunkt. Aber das ist das eine. Aber es fesselt natürlich auch. Also es ist, bringt einen auch doch in ein Korsett auf jeden Fall. Und ja, die Künste haben ja etwas für sich, was ich so spannend finde, ist dieses häufig nicht Erklärbare. Also Sie machen ja selber Musik. Musik ist ja das Abstrakteste, was es überhaupt gibt. Und dieses Nicht-Erklärbare, das hilft einem übrigens auch Menschen gegenüber, manchmal ganz schön tolerant zu sein. Ich meine immer, wenn Leute sich mit Kultur und Kunst beschäftigen, da lernen sie erstmal sehr viel über Menschen und lernen auch, dass sie vieles überhaupt nicht begreifen können und trotzdem sagen können, das ist doch, lass es doch für sich, es ist doch schön. Oder man sagt, es gefällt mir nicht, aber es ist auch für sich, wenn es sich selber gefällt, dann ist es doch auch schön. Also man lernt vieles, was man nicht so erklären kann. Und das ist auch wichtig für unseren Beruf. Und das hat mich auch immer gefesselt. Das ist, deswegen brauche ich, glaube ich, auch diesen Ausgleich.
Können Sie als Richter diese Erkenntnis gebrauchen und umsetzen? Frage, also Justiz und Moral zum Beispiel. Mhm. Praktisches Beispiel, was Sie sicherlich in Ihrer Karriere öfter erlebt haben oder selber erlebt oder mitbekommen, dass jemand verurteilt wird, obwohl er moralisch doch eigentlich vielleicht doch gar nicht verurteilt gehört. Mhm. Das gibt es ja, so eine Fälle.
Ja, Justiz und Moral gibt es immer. Es wäre natürlich so wunderbar, wenn man darüber, wenn man das auch berücksichtigen kann in seinen Entscheidungen, nicht? Das wollen wir ja eigentlich auch alle. Wir möchten ja gerne, Moral klingt immer so Moralin, aber wir möchten schon eine Entscheidung treffen, die menschlich ist, also in diesem Sinne moralisch. Und manchmal glauben wir, dass die Gesetze da nicht so genau passen. Nicht? Das meinen Sie jetzt,
glaube ich. Ja, das meinte ich denn.
Ja, also im Zivilverfahren haben wir ja die schönen Möglichkeiten, das noch stärker zu berücksichtigen, indem wir die Menschen dazu bringen, eine Vereinbarung zu treffen vor Gericht. Also dass nicht das Urteil zuschlägt, sondern dass wir die Menschen wirklich dazu bringen, sich in irgendeiner Form zu einigen. Und wir haben jetzt, das kann ich nur mal kurz noch erzählen, wir haben jetzt ja an den Gerichten eingeführt, das gibt es nicht in ganz Deutschland, aber es gibt es inzwischen auch an manchen Gerichten sonst in den anderen Bundesländern, die Mediation. Das ist die Streitschlichtung, die davon absieht, dass der Moderator das immer erzwingt, sozusagen die Schlichtung, sondern dass er mehr moderierend nur tätig ist und nicht vorschlagend, also macht es doch mal so oder macht es so, sondern sagt, unterstützt die Menschen nur in ihrem Bestreben, sich auch wirklich gütlich einigen zu wollen.
Haben Sie im Laufe Ihrer Richterjahre Zweifel an Urteilen an sich selber gehabt?
Also bestimmt. Wissen Sie, ich bin immer froh, dass ich noch meine Gefühle doch auch nicht so ausgeschaltet habe. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel jetzt. Dieses Urteil der Richterin, die gesagt hat, ja, es gibt eine Kultur, wo schieße ich mal die Männer, die Frauen schlagen, da müssen wir das auch berücksichtigen. Das Urteil macht man nicht als Richterin oder Richter, wenn man auch mal wirklich an seine Gefühle denkt, wenn man denkt, das darf einfach nicht sein. Menschen dürfen sich nicht schlagen, Männer dürfen Frauen nicht schlagen. Und da darf ich auch gar nicht sagen, dass das irgendwo in irgendwelchen, deren Religionen jetzt verankert ist. Wenn sie darauf immer noch achten bei sich selber, kann es, sollte es nicht so schief gehen, denn ich habe mir wirklich mal überlegt, wie hätte ich eigentlich als Richterin, dann hätte ich so überlegt, ja, wie sind denn so, wir berücksichtigen ja auch sonst, das glauben Sie ja, wir sind doch so tolerant und sagen, komm, die trägt nun mal da das Tuch und dann soll sie das doch auch tragen dürfen. Ja, die dürfen nicht mitschwimmen in deren Religion, sie dürfen sich nicht entkleiden. Warum denn berücksichtigen wir das doch mal? Und jetzt plötzlich sind wir an diesem schlagenden Ehemann und könnten doch auch als Richterin sagen, ja, das ist nun mal so. Und jetzt seien wir doch mal so tolerant und halten das aus, dass der Mann seine Frau schlägt. Und da hat sie offenbar das vergessen, was das Wichtigste bei uns sein sollte, nochmal in sich reinzulauschen, ob es wirklich sein darf. Verstehen Sie? Also ja, sie hat ihre Gefühle einfach vergessen.
Haben Sie schon mal ein Fehlurteil gefällt?
Das kann ich Ihnen nicht sagen, bestimmt. Also bestimmt, ganz sicherlich. Ich könnte es Ihnen jetzt nicht sagen.
Ein Urteil bereut, was Sie gefällt haben?
Ich muss Ihnen dazu sagen, ich war also kaum Strafrichterin. Und ich bin ja der Meinung, weil ich mich immer gut drücken konnte davor. Sie müssen ja eigentlich alles machen als Richterin, als junge Richterin. Ich habe auch mal Strafrecht gemacht, aber nur kurz. Ich musste das dann nicht mehr. Ich wurde gefragt, möchten Sie lieber dies oder jenes? Und dann habe ich gesagt, ich möchte lieber Zivilrecht machen. Ich war lange Familienrichterin. Da lernen Sie übrigens ganz viel über Menschen. Und da doch, ich habe auch, ich weiß jetzt auch, ein Urteil, was ich selber für falsch gehalten habe. Es ging um die Verteilung des Sorgerechts. Vater, Mutter stritten. Beide waren Ärzte. Die Mutter war nicht mehr berufstätig. Der Vater war also war als Arzt tätig und ich habe damals entschieden, so wie die Sachverständige es vorgeschlagen hat, das, nämlich den Jungen zur Mutter zu geben. Ich fand das falsch, aber wissen Sie, das war eine solche Koryphäe, diese Professorin, dass ich dachte, du musst auch mal einsehen, dass du es nicht besser weißt. Und habe sie allerdings, ich schrieb immer abends ja meine Urteile, weil ich später dann auch noch ein zweites Kind hatte und war immer so bis zum frühen Nachmittag im Gericht und dann war ich für meine Kinder da und abends von 8 bis 11 saß ich am Schreibtisch. Das zog sie über viele Jahre hin. Ich rief sie dann abends zu Hause oder irgendwo an. Ich hatte ihre Telefonnummer und sagte, sagen Sie, könnte es sein, dass Sie der Mutter dieses Sorgerecht deswegen auch zusprechen, weil wir berufstätige Mütter ja immer ein bisschen schlechtes Gewissen haben und denken dann schon, dass die nicht berufstätigen, aber doch auch sehr gut ausgebildeten Mütter, wenn die nun doch zu Hause sind, dass sie dann die besseren Mütter wären. Ich weiß nicht, ob die Frau das sehr dreist fand. Auf jeden Fall war sie ganz entspannt und sagte, nein, nein, das wäre so nicht. So, ich habe also der Mutter das Sorgerecht. Der Vater ist dann in die Berufung gegangen und das Oberlandesgericht hat dann nochmal diese Sachverständige angehört und hat dann eine andere Meinung vertreten. Und das Urteil ist abgeändert. Da können Sie mal sehen, also ich war zu dem Zeitpunkt, habe ich immer noch überlegt, ob ich Psychologie studiere. Ich hätte wahnsinnig gerne Psychologie studiert. Ich wollte nach dem dritten Semester übrigens Psychologie studieren und meine Mutter sagte damals, nee, mach mal erstmal dein Jurastudium zu Ende. Diese Psychologen, die haben doch alle einen Knall. Das war damals, das war noch die Anfang der 60er Jahre, war das so. Ich habe dann auch gedacht, das bringt mir jetzt auch gar nicht mehr so viel. Ich bin auch so mit Leib und Seele Richterin. Ich habe das dann gelassen und dieses war eigentlich auch so wirklich ein Erlebnis, was mich davon abgebracht hat.
Frau Görsoude, Wann erscheint Ihr erster Belletristik-Roman?
Ich schreibe keinen Belletristik-Roman. Nein, nein, aber ich schreibe ganz sicher was, das stimmt schon. Wenn ich erstmal fertig bin, schreibe ich was.
Wir schreiben das Jahr 2031, Kulturvision für Schleswig-Holstein.
Oh, das finde ich eine spannende Frage. Also ich glaube tatsächlich, wenn Schleswig und Schleswig-Holstein von Leuten geführt wird, die weiterhin Kultur betreiben und das aber auch noch intensiver und wenn man noch mehr so Kulturinstitutionen nach Schleswig-Holstein holen würde, sehe es nicht schlecht aus. Enghorn war ja schon auf einem guten Weg. Für den war das ja ganz wichtig. Ich finde übrigens unseren Peter Harry auch nicht schlecht. Der interessiert sich übrigens auch für Kultur. Der ist ja immer so ein bisschen unterschätzt, aber der ist schon auch ganz gut dabei, weil er auch sieht, das ist für ein Land absolut wichtig. Ein Land, was diese ganzen Kulturinstitutionen nicht unterstützt und auch nicht mit Geld unterstützt, das gehört einfach dazu. Das wird auch keine große Rolle mehr spielen in den Bundesländern.
Wir schreiben dasselbe Jahr 2031. Vision für den ganzen Globus. Sind Sie da eher Optimist in dem Sinne, dass Sie glauben, dass die letzten 50 in Anführungsstrichen mehr oder weniger heilen Jahre sich fortsetzen, zumindest was Europa anbetrifft?
Also was Kriege angeht, und so glaube ich ja, die Terroristen werden uns noch einige Jahre beschäftigen, das muss man einfach so sehen. Aber was mir wirklich ein bisschen Sorge macht, ist ja die Klimakatastrophe. Und die ist, glaube ich, von uns allen sehr unterschätzt. Und ich habe irgendwann gehört von einem Klimaforscher, der sagt, das sei so eine Katastrophe, dass wir das alles noch nicht ernst nehmen und immer denken, oh, wir werden das ja noch gut überleben, aber unsere Kinder. Und da denke ich, nein, ich sehe ja nun meine Enkel, auf die kommt das ja alles zu. Und ich bin mir nicht ganz sicher, was ich selber da wirklich jetzt richtig positiv zu tun kann. Also es gibt ja so Kleinigkeiten, die hören wir ja immer wieder, was wir so machen sollen mit den Glühbirnen und was weiß ich. Aber ich glaube, das reicht noch nicht. Und ich bin auch immer deswegen etwas entmutigt, weil ich natürlich auch denke, ja, wenn du jetzt nicht mehr Flugzeug fliegst und deine Glühbirnen da machst, die Langzeitglühbirnen, und wenn du dies und jenes machst, nützt ja gar nichts, die anderen leben so weiter. Das muss, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr irgendwo verbreitet werden.
Frau Görresohn, ich bedanke mich für eine wunderbare Stunde. Die ist schon wieder längst vorbei, so. Und es war mehr als salonfähig, was wir heute gemacht haben. Ich bedanke mich, wie gesagt, und ja, wünsche Ihnen viel Glück.
Ja, danke schön. Ich wünsche Ihnen auch viel Glück.